Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heiner Geißler, Anstoßerreger einstmal, heute vielleicht auch Ratgeber, geboren 1930. Wie haben Sie die Kindheit erlebt?
Ja, das war zum Teil dramatisch, eben weil es während des Krieges war. Kommt eben darauf an, nicht wahr, welche Episoden Sie da meinen während des Krieges, nicht?
Was war das für ein Elternhaus?
Höchst unterschiedlich. Ja, mein Elternhaus stammte aus einer Beamtenfamilie. Mein Vater war Geometer, so hat man damals gesagt. Zunächst Bezirksgeometer, gehörte zum gehobenen Dienst und wir waren 5 Kinder. Mein Vater war politisch tätig, er war im Zentrum, war Abgeordneter und als die Nazis an die Macht kamen, hat es meine Familie nicht mehr leicht gehabt.
Wie wurden denn Geometer gleichgeschaltet? Weil Geometer ist ja, Landvermesser ist doch ein neutraler, politisch neutraler Beruf eigentlich.
Ja, das ist wahr, der wurde auch nicht im Beruf gleichgeschaltet, das ging ja nicht, das ist auch in anderen Berufen nicht gewesen, aber eben außerhalb des Berufs zum Beispiel, meine Familie war religiös, kirchlich sehr engagiert und ich bin noch in eine sogenannte Konfessionsschule gegangen in Ravensburg und meine Schwestern haben an der Fronleichnamsprozession teilgenommen und das hat sich schon ausgewirkt. Dann kam der Ortsgruppenleiter zu Besuch und hat meine Eltern verwarnt und so war das eben ein ewiges Theater. Ich persönlich habe auch noch in Ravensburg zum Beispiel einen Freund gehabt, als Kind, als 5-Jähriger, und der hieß Cayetan. Der Cayetan war das Kind einer Zigeunerfamilie, so hat man damals gesagt. Und die haben ihren schönen bunten Wohnwagen gehabt, draußen in den Niederungen der Schüssen bei Ravensburg. Und da bin ich immer außen eingegangen und habe mit ihm gespielt. Und wir wurden auch zusammen eingeschult. Dann wurde die Konfessionsschule aufgelöst und wir kamen in eine Gemeinschaftsschule und dann wir waren unzertrennlich, uns getrennt. Ich durfte nicht mit ihm in einer Bank sitzen. Man hat ihn dann in die hintere Ecke des Schulzimmers getan. Dann habe ich so lange randaliert, bis ich wieder zu ihm sitzen konnte. Und das war also alles eine sehr dramatische Geschichte. Und eines Tages habe ich ihn nicht mehr gefunden, habe auf ihn gewartet. Wir gingen immer zusammen zur Schule und er kam nicht. Dann bin ich rausgelaufen, wo der Wagen stand. Dann fand ich nur noch Spuren im Sand und der Wagen war verschwunden. Also sie hatten die Familie Reinhardt, so hieß sie, kassiert, gefangen genommen. Und also ein Teil der Familie ist auch in Birkenau bei Auschwitz dann umgebracht worden. Ich habe ihn später wieder gefunden. Als ich Minister war, war ich auch zuständig als Bundesminister für Familie, Jugend und Gesundheit, war ich auch zuständig für die Sinti und Roma und habe auf dem Wege dann nach ihm suchen lassen und habe den Cayetan dann auch wieder gefunden und habe ihn wiedergesehen bei einer Sinti-Messe im Speyerer Dom.
Was haben die Eltern gesagt, wo der Junge hin ist?
Ja, meine Eltern haben da erst sich sehr verlegen ausgedrückt und wollten mich natürlich als 6-Jährigen da nicht mit den politischen Problemen des Naziregimes belasten und haben zunächst gesagt, die sind einfach weggezogen. Ich habe mich dann gewundert, dass er sich gar nicht verabschiedet hat. Aber etwas später haben sie mir schon gesagt, nicht wahr, dass man die Familie verschleppt hat.
Wie sind Sie zu Hause mit Sprache umgegangen? Also in den verschiedenen Unterlagen, in dem halben Telefonbuch, das ich hier ausgebreitet habe, über Sie, da steht viel über Ihre Liebe zur Musik, über die Liebe zum Klavierspiel der Mutter. Über Sprache, über vielleicht auch eine unterschiedliche Sprache in der Familie gegenüber der außerhalb der Familie steht nichts.
Ja, das haben wir, ich meine, was heißt außerhalb der Familie? Dazu kann ich relativ wenig sagen, weil ich ja Gespräche, die meine Eltern geführt haben, in anderen Häusern oder auf Behörden, und so bin ich ja nicht dabei gewesen. Aber meine Eltern waren sehr konsequent, auch meine Großeltern, also mein Großvater, meine Großmutter, die waren bis nach dem Krieg immer stolz darauf, dass sie nie Heil Hitler gesagt hatten. Und in der Familie selber haben wir natürlich sehr offen geredet, und ich bin auch erzogen worden in einer sehr klaren Einstellung gegen die Nationalsozialisten. Also da bestand völlige Klarheit, nicht wahr, dass wir innerlich mit denen nichts zu tun haben wollten. Mein ältester Bruder und mein Vater, die haben sich, um den Pressionen der Nazis zu entgehen, sind die dann zur Wehrmacht. Mein Vater war Offizier noch vom Ersten Weltkrieg und hat dann den Krieg als Offizier verbracht. Er war ja Kartograf, man hat die Leute gesucht. Und mein Bruder ist auch Offizier geworden, ist dann 1944 gefallen in Lothringen.
Der knapp 15-jährige Heiner Geißler wird auch eingezogen und desertiert aus persönlichen, Sie haben nie gesagt, aus politischen Gründen.
Ja, ist klar, nicht? Also was soll ich? Wir sind eingezogen worden als Flakhelfer und zum Schanzen, so hieß es damals. Gräben auszuheben. Das war in St. Mergen im Schwarzwald und es waren auch ständig Jabo-Angriffe. Jabo, Jagdbomberangriffe, nicht? Und als ich wegkam, als ich weggehen musste zum Schanzen, mein Bruder war gerade ein halbes Jahr vorher gefallen, 1944, da habe ich meiner Mutter versprochen, wiederzukommen. So, dieses Versprechen, das wollte ich halten. Außerdem hatte ich sehr Heimweh, bin immer ein Heimwehkind gewesen. Und dann bin ich eben eines Tages mit zwei Freunden abgehauen und wir haben es ja durchgeschlagen, durch den Schwarzwald durch, und das war natürlich auch eine abenteuerliche Flucht. Und ich bin einen Tag, bevor die Franzosen in Speichingen einmarschiert sind, das war am 19. April, in Speichingen wieder nach Hause gekommen. Also ein Tag, ich war vor, in Anführungsstrichen, Führers Geburtstag, aber das war auch der Tag, an dem die Franzosen kamen. Aber
da haben Sie Glück gehabt. Ja. Was ist aus Ihrem Freund geworden, der mit Ihnen geflohen ist?
Ja, der ist auch nach Hause gekommen. Ein paar andere, die auch abgehauen sind, die hat man erwischt. Und die wurden dann zum Blindgängersuchen an den Bodensee geschickt, nach Friedrichshafen. Und da sind auch zwei umgekommen dabei.
Haben Sie sich an diesen Vorfall, an diese Vorfälle erinnert?
Ja, das habe ich erst hinterher erfahren.
Ja, haben Sie sich an diese Vorfälle erinnert, als es um die Filbinger-Affäre ging?
Daran habe ich mich noch nicht gerade erinnert. Ich war damals Generalsekretär. Der Filbinger hat einfach einen schweren Fehler gemacht, nicht wahr? Indem er in einem Interview mit dem Südwestfunk damals noch im Fernsehen den Satz gesagt hat, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein, nicht? Und das war natürlich absolut unmöglich. Hat ihn untragbar gemacht, nicht? Und das war auch unsere Meinung in der Parteiführung der CDU.
Warum ist Heiner Geißler in die Politik gegangen?
Ich war erst bei den Jesuiten und habe dann gesehen, dass ich dieses Ideal nicht erfüllen kann, wegen der Gelübde, die man da ablegen musste.
Sie wollten nicht arm bleiben?
Ja, das war nicht das Problem, nicht wahr? Sondern es hieß ja Armut, Keuschheit, Gehorsam. Die Armut war es nicht, aber die beiden anderen, das war mir klar, die konnte ich nicht halten, und dann habe ich die Konsequenzen gezogen. Und das war auch richtig so. Und ich würde mir eigentlich wünschen, das ist ja auch ein hochaktuelles Thema, dass alle jungen Männer, nicht wahr, die aus Idealismus in der Regel Priester werden wollen oder wenn sie in einen Orden eintreten, sich eben überprüfen und dann eben rechtzeitig die Konsequenzen ziehen, wenn sie erkennen, dass sie ohne Frauen nicht leben können. Das ist ja an sich das normale menschliche Leben. Und dass sie da nicht das wegdrücken und verschleiern und vertuschen, sondern dass sie dann die Kraft haben zu sagen, also das ist etwas, was ich nicht machen kann, ich scheide wieder aus. Bei mir war das auch klar, und ich bin heute noch den Jesuiten, also meinen Lehrern, dankbar. Die haben nicht den Versuch unternommen, mich zu halten, sondern sie haben gesagt, okay, wenn das bei dir so ist, nicht wahr, dann musst du gehen. Nicht? Und das wird heute leider Gottes eben oft nicht gemacht in den Priesterseminaren, sondern man versucht, diese jungen Männer eben zu halten und sagen, das schaffst du schon und so weiter. Und dann stellt sich halt dann mit 40 Jahren heraus, dass es nicht geht. Und dann beginnt das ganze Elend und die Heuchelei.
In Lateinamerika sind die Jesuiten ein wichtiges Element in der Elitenbildung. Was haben Sie gewonnen? Was haben Sie mitgenommen? Wie hat die Ausbildung, die Zeit bei den Jesuiten diesen Heiner Geißler verändert, das Heinerle vielleicht verändert?
Na gut, ich habe erstens eine sehr gute Bildung bekommen, auch eine gute Allgemeinbildung, eine humanistische Bildung. Und ich bin auch, glaube ich, charakterlich ganz gut weitergekommen. Man lernt ein gesundes Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite habe ich bei den Jesuiten auch die Verpflichtung gelernt, mich für andere einzusetzen. Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis dieser Erziehung gewesen, was mich auch mein ganzes Leben lang geprägt hat.
Bevor wir zu dem politischen und zu dem bergsteigerischen Heiner Geißler kommen, vielleicht, welche Musik würden Sie vorschlagen, als erstes zu nehmen?
Es gibt zum Beispiel bei Beethoven Musik, die er gehört hat auf der Straße. Nicht? Also praktisch, so hieß es damals, Gassenhauer, so wie man heute Popmusik hat. Und also gibt es sehr schöne Beispiele, solche Gassenhauer, auch in der einen oder anderen klassischen Komposition verwendet. Gibt es also so das Gassenhauer-Trio, das sind Melodien, die die Leute auf der Straße gesungen oder gepfiffen haben.
Gut, von Ludwig van Beethoven mit dem Trio Fontenay, das ist das Gassenhauer-Trio, da den letzten Satz, Opus 11 in B-Moll. Doppelkopf. Heute zu Gast Heiner Geißler. Erst hatten wir den Heinerle, die Kindheit, jetzt gehen wir in die Berge. Wer in die Berge geht, braucht ein Konzept. Als ich Student war, gab es eine Fraktion von Bergsteigern, die hatten kein Konzept. Die hatten zwei Tütensuppen dabei und ihre ausgelatschten Schuhe und sind dann in die Berge gegangen, vielleicht auch noch mit schweren Tretern damals. Mit welchen Bergschuhen sind Sie in die Berge gegangen und wie kommen Sie darauf, dass Sie ein Konzept benötigen, Heiner Geißler, wenn Sie in die Berge gehen?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal gesagt habe, man bräuchte ein Konzept, habe ich das mal gesagt. Also man braucht ein Konzept für die Politik, nicht wahr? Aber für das Bergsteigen, beim Bergsteigen braucht man auch ein Konzept, sagen wir, wenn man das jetzt übertragenerweise verwenden will, wenn man auf einen Berg steigen will. Und zwar eben nicht, sagen wir mal, auf dem Normalweg, sondern über eine schwierigere Route. Dann braucht man einen Plan, nicht wahr? Da muss man wissen, wo man hochgeht, dann muss man die Route studieren und muss mal untersuchen, hat es da Stellen drin, die man schaffen kann oder die man nicht schaffen kann, nicht? Und insofern stimmt dann der Begriff Konzept schon. Also man kann nicht in eine Route einsteigen, die nachher den Schwierigkeitsgrad, also ich persönlich, die nachher den Schwierigkeitsgrad 6 oder 7 hat. Nicht, ich habe Schwierigkeitsgrad 5 geschafft, nicht wahr?
Was ist das für Nicht-Bergsteiger? Grad 5 sind das Überhänge?
Ja, das sind Überhänge, nicht? Das ist also in der Regel eben sehr kraftaufwendig, nicht? Und es ist eine körperlich schwierige Stelle. Meistens sind es Überhänge, da haben Sie völlig recht, oder ganz kleine Griffe und Tritte. Also ich habe auch 6er-Touren geklettert, aber als Zweiter, nicht im Nachstieg. Und wenn man voraussteigt, nicht, dann geht es halt immer nicht so leicht, dass man so schwerere, sage ich immer, ein Grad weniger. Also eine 5er-Tour habe ich noch geschafft zu meinen besten Zeiten, 4er auf jeden Fall. Also das muss man sich vorher überlegen. Insofern braucht man ein Konzept, das ist wahr.
Wo beginnt die Geschichte des Bergsteigers Heiner Geißler?
Ja, an sich ja als kleiner Bub, da habe ich trainiert in Tuttlingen. Da gab es einen Felsen oberhalb von unserer Wohnung. Das ist ja die Gegend der Schwäbischen Alb, da gibt es ja sehr viele schöne Kalkfelsen. Das ganze Donautal in Beuron bis Sigmaringen ist ein unglaublich schönes Klettergebiet, aber auch überhaupt auf der Schwäbischen Alb. Und ich habe als kleiner Bub nicht wahr, als Neunjähriger, als Achtjähriger, dort oberhalb vom Haus Felsen gehabt. Ein Felsen, der hieß Nasenfelsen, der sah aus wie eine Nase. Und da habe ich meine ersten Kletterübungen gemacht. Bin einfach als Bub da hochgeklettert und wieder runter. Das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich nachher im Donautal fortgesetzt. Das ist ein wunderschönes Klettergebiet, das jetzt leider zu einem großen Teil gesperrt worden ist, zum Teil völlig unnötig. Ohne dass man den Naturschutz beeinträchtigen müsste, könnte man im Donautal an viel mehr Felsen klettern, ohne dass irgendetwas kaputt geht. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also Sie haben ja gefragt, wo ich angefangen habe zu klettern. Da muss man sagen, auf der Schwäbischen Alb.
Worin lag für Sie die Faszination? Worin liegt für Sie die Faszination des Klettern? Also warum? Man kann ja da im Auto hochfahren und dann legt man sich im Lehnstuhl auf den Gipfel.
Also eben ein wunderschöner Sport, nicht? Es ist Hochleistungssport, Leistungssport auf jeden Fall. Und ich glaube, es entspricht auch einem natürlichen Bedürfnis, einfach die Bäume hochzuklettern oder einen Felsen hochzuklettern, nach oben zu kommen mit eigener Kraft. Und ich habe schon gesagt, es ist im Freien, in der freien Natur, einer schönen Umgebung. Man muss ein bisschen mehr können, als auf der Aschenbahn herumrennen oder einen Ball übers Netz schlagen. Man muss die Witterung beachten. Also wenn man später im Hochgebirge klettert, muss ein Höhenmesser beherrschen können, Kompass anwenden können, die Sonne beobachten, auch den Mond, die Gestirne und daraus ableiten, wie möglicherweise das Wetter morgen wird. Also das sind alles, man muss die Seiltechnik, die Knotentechnik, man muss wissen, wie man einen Haken einschlägt. Das alles ist da wahnsinnig interessant und hat mich als Junge natürlich sehr interessiert. Und ich habe das auch bei meinen Söhnen beobachtet, wie überhaupt die Kletterei inzwischen fast ein Volkssport, vor allem für junge Menschen geworden ist.
Hat Ihre Frau damals nicht gesagt, also du kannst das alleine machen, aber die Söhne bleiben hier?
Nein, das hat sie nie gesagt. Nein. Ich meine, es war immer etwas skeptisch, aber da hat sie sich zurückgehalten.
Was hat das gebracht? Was hat das Ihnen innerlich gebracht, die Plackerei am Fels?
Das ist keine Plackerei, nicht wahr? Es ist ein sehr harmonischer Bewegungsablauf, mit Anstrengung verbunden. Und es hat mir vor allem körperliche Selbstbeherrschung und auch mentalitätsmäßig eine erhöhte Fähigkeit gebracht, mit Risiken fertig zu werden.
Geben Sie mir ein Beispiel.
Also wenn Sie das mal ein paar Mal erlebt haben, dass Sie im Gebirge aus einer schwierigen Situation wieder herauskommen müssen, dass Sie zum Beispiel in einen Schneesturm geraten, dass Sie bivakieren müssen, nicht, dann wird, wenn, sagen wir mal, auf der A8 oben auf der Schwäbischen Alb Sie in einen Schneesturm geraten und Sie kriegen eine Reifenpanne, dann geraten Sie nicht in Panik, nicht wahr, sondern dann wechseln sie den Reifen eben auch mitten im Schneesturm. Das macht ihnen dann nichts aus, wenn andere Leute dann im Auto sitzen bleiben, halb erfrieren und nicht mehr weiterkommen.
Ist es ein Gegenpol zu unserer Welt, in der wir, wie heute hier im Studio Heiner Geißler, permanent reden und Sie ja auch mit dem Florett der Worte gefochten haben, immer in Ihrer politischen Laufbahn, auch jetzt in Ihrer publizistischen Reise?
Ja, ist auf jeden Fall eines der letzten Abenteuer, die der Mensch erleben kann. Es war auch der normale Mensch, ohne dass er, sagen wir mal, die Wüste Gobi durchqueren muss oder zu Fuß auf den Südpol laufen müsste. Also eines der letzten Abenteuer, weil das Gebirge ist immer neu, selbst wenn Sie eine Route, die Sie schon zwei oder dreimal geklettert sind, zum vierten Mal klettern, ist es immer eine neue Situation. Aber Sie finden ja auch in den Alpen, in weiten Teilen, ganz einsame Gegenden, wo sie niemanden treffen und auch Routen und Wege, die noch nicht viele gegangen sind. Also sie müssen sich das eben auch selber erarbeiten, den Weg finden. Und im Gebirge ist es richtig, wenn man sagt, der Weg ist wichtiger als das Ziel. Dazu muss man sich wirklich erziehen, dass man nicht unglücklich wird, wenn mal einen Gipfel nicht erreicht. Sondern das hat auch Reinhold Messner genauso gesehen und auch gesagt, er ist halt von, sagen wir mal, 10 Bergbesteigungen, ist er halt bei 3 wieder umgekehrt. Und deswegen ist er auch am Leben geblieben. Und mir ist es genauso gegangen. Man muss im Gebirge auch umkehren können. Das ist auch eine sehr gute charakterliche Schulung, nicht wahr, dass man sich, wenn man mit den Realitäten konfrontiert wird, sich darauf einstellt und nicht die Realitäten beiseite schiebt, dann kommt man um.
Der Band Bergsteigen, den Sie in der kleinen Philosophie der Passion bei DTV vorgelegt haben, Heiner Geißler, schließt mit einem Appell und einer Charakterisierung des Bergsteigens als einer ökologischen Bewegung, als einer Bewegung, wo die Bergsteiger letztlich daran interessiert sind, die Natur zu erhalten. Und sie fordern weniger Regulative, weniger Sanktionen für die Bergsteiger, also mehr dem individuellen Bergsteiger es zu überlassen, wo er klettern mag und wo nicht, also ihm weniger zu verbieten.
Ja, also das ist keine gute Perspektive, dass der Staat oder wer auch immer den Leuten vorschreibt, nicht wahr, wo sie klettern dürfen oder bergsteigen dürfen. Das haben wir auch im flachen Land. Es gibt Organisationen wie zum Beispiel die Jäger, die fordern Waldbetretungsverbote. Da dürfen also nur noch die Jäger rein und die Eichhörnchen oder die Rehe, die man nachher abschießen kann. Das sind Vorstellungen, die erstens undemokratisch sind und zweitens elitär sind und drittens der Natur auch gar nichts nützen. Im Gegenteil, die Natursportler, das sind ja nicht nur die Kletterer, das sind genauso die Gleitschirmflieger, die Kanufahrer, die Reiter und wer auch immer eben seinen Sport ausübt in der freien Natur, sind viel eher geeignet, als Naturschützer tätig zu werden, weil sie ja ein höchstpersönliches Interesse an einer intakten Natur haben. Wenn die Natur nicht mehr intakt ist, dann kann man auch keinen schönen Natursport haben. Deswegen war meine Tendenz immer als Vorsitzender des Kuratoriums Sport und Natur, also einer Vereinigung, nicht wahr, der Spitzenverbände, der Natursportverbände, aber auch des Naturschutzes, war meine Absicht immer mit diesem Kuratorium, beides miteinander zu versöhnen, beides zu ermöglichen, Naturschutz und Natursport, um die gemeinsamen Interessen auch zu entwickeln und vor allem eben auch darauf hinzuweisen, dass man das nicht übertreiben darf, weil die Menschen das ohnehin nicht glauben. Also die Natur wird nicht gestört oder zerstört oder auch nur im geringsten gefährdet durch Mountainbiker oder Gleitschirmflieger, sondern die Natur wird gefährdet durch ganz andere Mächte, nicht wahr? Durch Industriekonzentration, durch die Luftverschmutzung, durch chemische Keulen, die auf unsere Mutter Erde abgelassen werden, die Überfischung der Meere, die Beispiele lassen sich x-beliebig fortsetzen. Das sind die eigentlichen Ursachen und besteht eben die Gefahr, wenn die unteren Naturschutzbehörden da immer wieder eingreifen und Kletterfelsen sperren oder Landeplätze sperren, dass man dies als Erfolge des Naturschutzes feiert. In Wirklichkeit sind es nur Alibi-Veranstaltungen, weil man von den eigentlichen Verursachern der Umweltzerstörung dann ablenkt.
Gut, dann spielen wir jetzt die Waldstein-Sonate, die Sie mitgebracht haben, mit Andras Schaff am Klavier.
Ja, das ist auch ein Gassenhauer.
Das war die Waldstein-Sonate. Letzter Satz, Andras Schiff am Klavier, Ludwig van Beethoven, eine ECM-Aufnahme. Heiner Geißler, wir haben über Kindheit und Bergsteigen gesprochen und ich hatte Sie gefragt, was haben Sie mitgebracht aus den Bergen? Das ist natürlich auch ein wenig eine allegorische Frage. Ich würde gerne über die Wandlung oder die Veränderung dieses Heiner Geißler, vielleicht ist es aber auch die Veränderung Ihres Bildes. Denn Sie haben im Verlauf Ihrer politischen Karriere, und Sie verschränken schon die Arme, virtuos mit Sprache gespielt, verletzt Als Generalsekretär sagten Sie, Sie hätten da an vorderster Front gestanden, Sie haben mit harten Bandagen gekämpft. Seit Sie kein politisches Amt mehr haben, werden Sie zum Grundkonsens der CDU, sind Attac beigetreten, entdecken die ökologischen, die christlich-sozialen, humanitären Elemente bei den Christdemokraten und sind da in der Gewissenrolle. Können Sie mir das erklären? Ist das eine Verwandlung oder ist es jeweils eine Augenblicksentscheidung aus der Stellung heraus? Nehme ich die Funktion so gut ich kann wahr? Also wenn ich der Kettenhund bin, dann beiß ich. Was soll ich da singen?
Erstens war ich nie ein Kettenhund, nicht wahr? Und zweitens ist es keine Neuentdeckung, das christlich-soziale oder das ökologische. Ich war ja, bevor ich Generalsekretär wurde, 10 Jahre Sozialminister in Rheinland-Pfalz. Und habe damals eine sehr moderne Sozialpolitik entwickelt. Die Gründung der Sozialstationen geht auf mich zurück, die nachher eine bundesweite Verbreitung gefunden haben. Krankenhausreformgesetze, damals sind die ersten Pläne entstanden, des Erziehungsgeldes, der Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung, Kündigungsschutz für berufstätige Frauen, die ein Kind bekommen, die Behindertenpläne, die ich entwickelt habe, das habe ich eigentlich von meiner Erfahrung, Bildung bei den Jesuiten mitgenommen, die Verantwortung gegenüber den Menschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Also das ist bei mir immer so gewesen und der Einsatz für die Menschenrechte, davon war ich überzeugt und ich habe als Generalsekretär die heftigsten Auseinandersetzungen deswegen gehabt, weil ich der Auffassung war, angesichts der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, nicht die Spaltung dieser Erde in Demokratien und Diktatur verlief ja mitten durch Deutschland, dass wir die Demokratie und die Menschenrechte schützen müssen. Das war meine Position und deswegen war die NATO für mich natürlich eine viel effizientere und wichtigere Friedenssicherungsinstitution und Menschenrechtsschutzorganisation als die SED oder auch die Friedensbewegung.
Ja, aber es gab damals dann auch Kontroversen wie Freiheit statt Sozialismus. Das war eine Wahlparole, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die Sie gegen die SPD, die den demokratischen Sozialismus protegieren wollte, in den Wahlkampf gebracht haben, während Sie heute die sozialen Errungenschaften des Sozialstaates versuchen zu beschützen.
Ja, das habe ich aber damals auch schon getan. Nur, es geht ja immer darum, Schutz der Menschenwürde und der daraus resultierenden Grundwerte. Und diese Grundwerte, die sind schon in der Französischen Revolution das eigentliche Ziel dieser Entwicklung gewesen, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, würden heute sagen Solidarität, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit. Und da gibt es keine Höherwertigkeit zwischen den Grundwerten oder Minderwertigkeit, sondern alle drei Grundwerte sind gleichwertig. Richtig ist allerdings, dass temporär unterschiedlich der eine Grundwert mehr gefährdet ist als der andere. Und damals in den 70er, 80er Jahren war eben die Freiheit mehr gefährdet, und zwar eben in der internationalen Auseinandersetzung. Berlin war eine Insel und wir standen uns einer Diktatur gegenüber, deswegen war die Freiheit gefährdet.
Heiner Geißler, wenn wir über Ihre Stationen sprechen, dann sprechen wir ja gleichzeitig auch über die Bundesrepublik. Wie hat sich denn die Bundesrepublik verändert, wenn Sie heute sagen, das gegenwärtige Wirtschaftssystem ist nicht konsensfähig und zutiefst undemokratisch? Es muss ersetzt werden durch eine neue Wirtschaftsordnung. Also ja. Vor 3 Jahren haben Sie das gesagt.
Das sage ich jetzt auch noch. Und sage ich im Übrigen schon seit über 10 Jahren.
Ja, aber Attac hat sich ja nicht als die junge Garde der CDU gebildet, sondern als eine Oppositionsbewegung. Und Sie haben in der CDU für die CDU gekämpft und zugesehen, dass es so bleibt, wie es ist.
Ja, nun gibt die soziale Marktwirtschaft gibt es eben nicht mehr, weil sie ersetzt worden ist, aufgrund einer falschen wirtschaftswissenschaftlichen theoretischen Begründung, nicht einer rein angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, in Abkehr von der antizyklischen Wirtschaftspolitik von John Maynard Keynes, Ich weiß, Hamilton Friedman zum Papst der Wirtschaftswissenschaften geworden und dementsprechend sind die Wirtschaftsjournalisten auf diese Linie eingeschwenkt, auch die wirtschaftswissenschaftlichen Institute bei uns, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Politik gehabt. Die soziale Marktwirtschaft ist was völlig anderes als der Kapitalismus.
Wann wurde die denn abgeschafft? Von wem, Heiner Geist?
Ja, das ist im Laufe der Zeit entstanden, nicht wahr? Vor allem Anfang der 80er Jahre begonnen hat die Sache, im Grunde genommen, als der Dollar die Rolle der Leitwährung verloren hat, als die Konvertibilität der Währungen aufgehoben worden ist, der drei großen Währungen, und sich eben diese Theorie durchgesetzt hat, die einen Ausdruck gefunden hat nachher in Maggie Thatcher, in Ronald Reagan, und ist auch nicht spurlos an Deutschland vorbeigegangen. Also diese soziale Marktwirtschaft ist ersetzt worden durch ein ziemlich brutales, nacktes kapitalistisches System. Das hat sich verändert. Und ATTAC bin ich beigetreten, nicht deswegen, weil das eine Kampfgemeinschaft gegen die Polizei ist. Das meinen ja viele, auch viele Journalisten, nicht wahr, die insoweit völlig ungebildet sind. ATTAC ist die französische Abkürzung, ist hochmodern, was sich gerade in diesen Tagen abspielt bei uns in Deutschland. Ist eine Abkürzung, eine französische Abkürzung für Association pour taxation des transactions financières à l'aide pour les citoyens. Das heißt, ATTAC ist gegründet worden zur Einführung der Börsenumsatzsteuer, der internationalen Finanztransaktionssteuer. Ich war die nur vor 2 oder 3 Jahren von Wirtschaftswissenschaftlern und auch Journalisten, ich war der Lächerlichkeit preisgegeben worden ist. Und heute steht sie auf der Agenda der G20-Staaten und ist vom Deutschen Bundestag beschlossen worden. Also hier muss man sich die Augen reiben, aber es ist ein Beweis dafür, inwieweit heute die Politik auch abhängig geworden ist von den nicht demokratisch legitimierten Mächten, zum Beispiel der Finanzindustrie, der internationalen Finanzindustrie. Das muss einen nachdenklich machen, und inzwischen ist ja die Politik aufgewacht und bemüht sich wieder, die Priorität in der Wirtschaftspolitik zu bekommen, nicht die Prärogative deutlich zu machen, dass die Wirtschaft nicht das Ganze ist, sondern es ist ein Teil des Ganzen und die Politik die Verantwortung für das Ganze hat.
Heiner Geißler, aber müssen wir unsere Perspektive nicht ein wenig weiten? Passiert jetzt nicht in Deutschland das und in Europa das, was vorher in Lateinamerika passiert ist, wo wir uns behaglich zurückgelehnt haben und Peter Frankenfeld beim Quiz zugesehen haben, also es behaglich warm war und man sozusagen die Freiheit des Wohlbegüterten statt der Enteignung aller verfechten konnte. Das heißt, in der dritten Welt, in Chile, in Lateinamerika, wurden ja ganz harte Weltbankprogramme durchgeführt, wo es dann sehr viele Arme gab, wo dann Argentinien bankrott gegangen ist. Und geht es uns eigentlich nicht, auch wenn es hart klingt, schlicht gerade genauso wie den Argentiniern und den Chilenen, den Kolumbianern und den Äquatorianern eben vor Jahrzehnten, sodass wir nun feststellen, dass doch die Politik nicht der Herr im Haus ist, sondern nur der Tapezierer?
Ja, letzteres schon. Das ist schon richtig, aber wir sind natürlich nicht zu vergleichen mit Argentinien. Die Finanzkrise, die wir vor 2 Jahren gehabt haben, ist ja nicht durch die Politik entstanden, sondern durch kriminelles Verhalten von Investmentbankern und von Brokern und kriminellen Einschätzungen, nicht wahr, der Ratingagenten. Das ist die eigentliche Ursache gewesen. Und die Politik hat ja die negativen Auswirkungen, vor allem für uns alle, für den Sparer, für den normalen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, hat ja die Folgen beseitigt, nicht wahr, durch die Entscheidungen der Bankenrettung. Also die Politik hat ja da die Priorität bewiesen. Heute sind wir in einer Krise des Euro. Und die ist dadurch zustande gekommen, nicht wahr, dass einzelne Länder, zumindest ein Land in Europa, sich eben nicht richtig verhalten hat. Und die Europäer aus Solidarität dafür sorgen müssen, nicht wahr, dass aus diesem Fehlverhalten der Krieg nicht eine Katastrophe wird.
Heiner Geißler, jetzt sind Sie aber nicht der... Also bisher standen Sie wenig für Romantik, also für den Märchenerzähler vom Berg. Also wenn Sie sagen kriminelles Verhalten, ja, dann glaube ich Ihnen zum Teil nicht, weil es ist ja ein systemkonformes Verhalten, wo ich vielleicht Hans Eichel noch viel mehr Naivität zuschreiben würde, als er in seiner Zeit als Bundesfinanzminister gesagt hat, er gibt der Wirtschaft Freiräume und sich dann gewundert hat, dass sie sie die Freiräume genutzt hat zu ihren Gunsten. Das heißt, die Machenschaften, die Sie als kriminell beschreiben, sind doch Ergebnisse eines Wirtschaftssystems.
Ja gut, das heißt Systemkriminell.
Also aber dadurch, Sie haben es mit legitimiert.
Dadurch, dass sich die Banker, die Investmentbanker kriminell verhalten. Nicht wahr? Das wird ja
aber der Staat legitimiert es doch.
Bitte?
Der Staat legitimiert
ja,
es
der
doch.
Der legitimiert es nicht, weil wir nämlich auf der Weltebene natürlich keine Ordnung haben. Wir haben noch keine Weltregierung. Wir haben noch keine Weltgesetze. Und er hat es auch nicht legitimiert, er hat es nur zugelassen. Das ist aber etwas anderes. Nicht,
da sind wir doch genau bei
nicht,
dem.
Ja, aber das hängt damit zusammen, nicht wahr, dass wir eben nicht die politischen Instrumente haben, vor allem nicht global, um so etwas zu verhindern.
Und das will ich jetzt beschrieben haben. Das heißt, wo ist der Knackpunkt, wo die Politik nicht mehr Herr im Haus ist und neue politische Instrumente
entwickelt werden? Es ist entstanden durch die Globalisierung. Nicht wahr? Solange wir in der sozialen Marktwirtschaft war die Nationalökonomie, ist, sagen wir mal, identisch oder vergleichbar, nicht wahr, mit dem Nationalstaat. Das heißt, der Staat konnte die Ordnung garantieren, die einfach notwendig ist für einen geordneten Wettbewerb. Die soziale Marktwirtschaft kennt den geordneten Wettbewerb. In dem Moment, wo sich die Ökonomie emanzipiert sie sich von diesem Ordnungssystem und entzieht sich dieser politischen Ordnung, nicht, und vagabundiert. Und plötzlich wird die soziale Marktwirtschaft ersetzt, diese Ordnung, zum Beispiel durch den Begriff Shareholder Value. Das heißt, das ist die klassische Definition des Kapitalismus, dass die Kapitalinteressen, vor allem der Aktionäre, Shareholder Value, das eigentlich Wichtige sind und die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich daran, überhaupt der Menschen daran orientieren müssen. Sie haben die Folge eines falschen Denkens, deren Folgen man aber nicht korrigieren konnte, weil es auf der Weltebene keinen Staat gab, bis auf den heutigen Tag nicht gibt, der dies hätte wieder in Ordnung bringen können. Und man eben darauf angewiesen ist, bis auf den heutigen Tag, solange wir diesen Weltstaat noch nicht haben, dasselbe Ziel zu erreichen durch multilaterale Abkommen. Und in diesem Prozess sind wir mittendrin.
Ja, aber woher nimmt Heiner Geißler den Glauben, die Liebe, die Hoffnung, dass Guido Westerwelle sagt, der Markt wird es schon richten. Wir müssen es nur dem Markt überlassen.
Das ist ja Dummheit. Das ist ja die Wiedergabe einer dummen Theorie von Milton Friedman. Der Marktgläubigkeit, der Markt wird schon alles richten, der Marktfetischismus. Der Markt richtet nur Unheil an, wenn man ihn einfach machen lässt. Dann haben wir nämlich nachher nur noch Oligopole und Monopole. Kleine, mittlere Betriebe gehen kaputt, rechte, stärkeren. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Was wir brauchen, ist nicht die Abschaffung des Marktes, sondern wir brauchen den geordneten Markt. Nicht den freien Markt, sondern den geordneten Markt. Und das war die soziale Marktwirtschaft. Ich habe ja gerade erklärt, dass es die auf jeden Fall global nicht mehr gibt und bei uns spüren wir eben die Auswirkungen. Und deswegen brauchen wir als Konzeption für die Zukunft eine internationale, jetzt würde ich ja mal sagen, ökosoziale Marktwirtschaft. Das heißt, dass wir die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft, das ist die erfolgreichste Wirtschafts- und Sozialphilosophie, die es überhaupt in der Ökonomiegeschichte gegeben hat, die müssen wir übertragen auf die internationale Ebene.
Heiner Geißler, muss sich dazu die CDU verändern?
Die CDU muss sich daran erinnern, dass sie die Mutter der sozialen Marktwirtschaft war und immer noch ist und deswegen wie keine andere Partei dazu berufen wäre, diese internationale ökosoziale Marktwirtschaft auch durchzusetzen, führend für dieses Konzept sich einzusetzen.
Die SPD hat ja versucht, den Wirtschaftsprozess zu steuern oder steuernd einzugreifen, indem sie Hartz IV geschaffen hat, indem sie versucht hat, die Fürsorge, die Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen, also die Wirtschaft in einer gewissen Weise, in einer amerikanischen Weise zu entschlacken.
Ja, entschlacken haben die gar nichts. Die Agenda 2010, vor allem Hartz IV, damit hat Schröder und die damals Verantwortlichen, Müntefering und so weiter, die haben ihre eigene Seele verraten. Nicht? Die Agenda 2010 hat sich ja überhaupt nicht positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Es ist eine der politischen großen Lügen, die erzählt werden. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeitsplätze ist ja seit Inkrafttreten der Agenda 2010 hat sich ja nicht vermehrt, sondern ist bei ungefähr 23 Millionen stehen geblieben. Dafür haben aber 7 Millionen, 8 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bekommen. Ich war von der Agenda 2010 genauso gewollt, von der die Leute aber gar nicht leben können, sodass sie zwar Vollzeitarbeitsplätze haben, 8 Stunden am Tag schaffen, aber einen Lohn bekommen, der unter den Hartz-IV-Regelsätzen liegt. Das ist das Ergebnis einer absolut falschen Arbeitsmarktpolitik von Gerhard Schröder und von anderen.
Das heißt, wir müssen Abschied nehmen von dem Gedanken der Vollbeschäftigung, keiner Geister.
Nein, wieso? Wir müssen doch nicht Abschied nehmen vom Gedanken der Vollbeschäftigung, nicht wahr? Sondern wir müssen endlich damit aufhören, nicht wahr? Dass wir Vollzeitarbeitsplätze zerstückeln, nicht in 400-Euro-Jobs, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, in Leiharbeitsverhältnisse, Zeitarbeitsverhältnisse. Das ist ja alles gar nicht notwendig. Natürlich müssen wir auch die Frage, nicht wahr, der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse angehen. Und die wird es auch in der Zukunft geben. Die hat es schon immer gegeben. Aber die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse dürfen nicht zur Regel werden. Inzwischen kriegt ja kein junger Mensch mehr noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag, sondern nur noch befristete Arbeitsverträge. Er hat eine Erwerbsbiografie vor sich, die für ihn nicht attraktiv ist, zum Beispiel meine Familie zu gründen. Befristete Arbeitsverträge, dann möglicherweise unbefristet, aber dann wieder Kündigung, dann wieder Leiharbeitsverhältnisse, Zeitarbeitsverhältnisse, 400 Euro, dann wieder arbeitslos, dann wieder befristete Arbeitsverhältnisse. Das ist eine Perspektive, die natürlich völlig unbefriedigend ist und die auch in unserem Wirtschaftssystem gar nicht notwendig ist, sondern sie ist politisch gewollt worden. Das ist der eigentliche Fehler der Agenda 2010. Gerhard Schröder hat mit großem, fast religiösem Brimborium zusammen mit Peter Arz im französischen Dom hier in Berlin diese Agenda 2010 verkündet. Überhaupt Agenda 2010, warum eigentlich? Nicht wahr? Mit diesem latinisierten Wort da und 2010, warum erst 2010? Das hat sowieso keiner verstanden. Dem Ganzen sollte eben noch irgendwie eine weihevolle Überschrift gegeben werden. Und dann hat man das auch gemacht. Aber es ist nichts anderes gewesen als eine Imitation dessen, was Tony Blair, nicht wahr, in der Nachfolge von Maggie Thatcher eben in England vorgemacht hat. Und es ist gründlich missglückt.
Sehen Sie ein Umschwenken bei den Mächtigen, bei den Regierenden?
Ja, im Moment sehe ich kein großes Umschwenken bei der SPD. Die SPD ist halbiert worden. Nicht? Die SPD ist inzwischen eine 20%-Partei geworden als Folge dieser Politik. Und
Sie plädieren seit langem ein Zusammengehen mit den Linken.
Ja, das mit den Linken scheitert ja eben gerade daran, nicht wahr, dass die SPD in dieser Frage noch völlig gespalten ist.
Ich verstehe Ihre ethischen Einwürfe, ich verstehe die Ausführungen, aber ich sehe nicht die Macht. Sehen Sie die Macht, die wirtschaftliche Macht? Sehen Sie politische Kräfte bei den Funktionsträgern unserer Gesellschaft, da das Ruder zu verändern in Richtung einer sozialen Marktwirtschaft? Oder würde die den Staat einfach mehr Geld kosten?
Nein, er muss nicht unbedingt mehr Geld kosten, aber es ist ja auch eine der Lebenslügen, immer wieder zu sagen, zum Beispiel bei der Gesundheitsreform oder der Arbeitsmarktreform, man kann dies oder jenes nicht machen, weil kein Geld vorhanden ist. Das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt auf der Erde Geld wie Dreck, Geld wie Heu, das ist nur völlig falsch verteilt. Das heißt, um nochmal auf die Finanztransaktionssteuer zu kommen, wenn man die umsetzen würde und tatsächlich verabschieden würde europaweit, dann hätten wir in Deutschland zwischen 20 und 30 Milliarden Euro mehr. Wir könnten die Schuldenbremse ohne weiteres finanzieren, 10 Milliarden einsparen pro Jahr und darüber hinaus vor allem unsere Bildungssysteme besser ausstatten, nicht abbauen, nicht wahr, sondern besser ausstatten, die Universitäten, die Schulen, die Kindergärten, und würden damit auch die Voraussetzung dafür legen, nicht wahr, dass unsere Kinder gut ausgebildet sind und infolgedessen Arbeitsplätze vorhanden sind, die einen Produktivitätsfortschritt garantieren, mit dessen Hilfe wir auch unsere sozialen Aufgaben finanzieren können.
Gut, das wäre die Tobin-Steuer, aber dagegen wendet sich das Argument der Abwanderung von Börsen. Das sehen Sie nicht.
Ja, das sind ja uralte Kamellen als Argumente. Nicht, wenn das in Europa eingeführt wird. Europa ist ein viel zu wichtiger ökonomischer Standort, als dass das Kapital wegginge.
Sie haben Ihr letztes Buch Utopos genannt. Das ist die Suche nach dem Ort, den es eigentlich geben müsste. Die Utopie ist bei den Menschen, die die DDR als Kinder noch erlebt haben, mittlerweile zu einem unaussprechlichen Schimpfwort geworden. Wo sehen Sie heute Kräfte, die an einem solchen Ort, an dem es sich zu leben lohnt und die Gesellschaft auch eine Sozialverantwortung trägt und ausübt, angegangen wird.
Ja, die Kräfte müssen die politischen Parteien sein, mit Hilfe von anderen Organisationen, der Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel, mit denen die Parteien kooperieren müssen. Das ist ja mit ein Grund, warum ich bei ATTAC beigetreten bin. Aber wir haben Amnesty International, wir haben Greenpeace, wir haben die Caritas, wir haben die evangelische Diakonie. Es gibt Kräfte in unserer Gesellschaft, die muss man nur mobilisieren, damit auch der nötige politische Druck entsteht. Und wichtig ist eben vor allem, dass man ein Konzept hat. Darüber haben wir schon geredet, das Konzept einer internationalen ökosozialen Marktwirtschaft. Und da kann man die Inhalte ja ausbauen. Die Einzelheiten unserer sozialen Sicherungssysteme, die müssen natürlich auch erörtert werden. Aber es geht einfach um die Grundsatzfrage, dass wir endlich erkennen, dass eine entsolidarisierte Gesellschaft zum Beispiel viel teurer wird, als wenn man von vornherein den Grundsatz zur Solidarität auch beim ökonomischen Verhalten berücksichtigen würde.
Letzte Frage, Heiner Geißler. Ist die gegenwärtige Krise eine Chance?
Es ist eine absolute Chance, vor allem für ein besseres Europa, weil wir europäische Institutionen brauchen, die verhindern, nicht wahr, dass die Nationalstaaten die Währung zum Beispiel kaputt machen. Das heißt, es wird in der Zukunft nicht weniger Europa geben, sondern mehr Europa. Wir brauchen ein politisches Europa, eine politische Union und eben nicht nur eine Währungs- und Wirtschaftsgemeinschaft, weil die eben nicht ausreicht, um die Stabilität der Währung zu gewährleisten.
Herzlichen Dank, Heiner Geißler, dass Sie zum Doppelkopf auf HR2 Kultur ins Studio gekommen sind. Die ungarische Melodie von Schubert haben Sie sich als Schlussmusik ausgedacht in H-Moll. Es spielt Alfred Brendel, Klavier aufgenommen in Neumarkt in der Oberpfalz 1987.
Bitte schön.
Gastgeber Johann Ancelium.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.